Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei einer weiteren Sendung Nuoviso Talk mit einem spannenden Thema und einem noch spannenderen Gast. Ihr, liebe Zuschauer, kennt vielleicht den Namen Albert Biedermann und sein Diagramm des Zwanges, was er 1956 als Soziologe entwickelt hat, und zwar um Geständnisse zu erpressen von Kriegsgefangenen. Und wenn ich nun sage, dass es Köpfe gibt, die darüber nachdenken, dass diese psychischen Foltertechniken global an Bevölkerungen dieser Welt vorgenommen werden, dann würden viele sagen, das ist doch eine Verschwörungstheorie. Es hört sich sehr nach Verschwörungstheorie an, aber was wäre, wenn da etwas dran wäre, wenn Menschen ihre Demokratien, ihren Frieden, ihr selbstbestimmtes Denken, ihre Freiheiten zugunsten einer psychopathischen Elite aufgeben müssen? Klingt total abgefahren, aber es ist so monströs, dass man möglicherweise hinschauen muss, ob da was dran sein könnte. Aber dazu bedarf es Informationen. Wo bekommen wir die her? Denn wir erleben in unseren Zeitungen, im Fernsehen und auch viel bei den Nachrichtendiensten im Internet, dass es eine öffentliche Wahrnehmung, eine öffentliche Meinung gibt. Alles andere, alternative Informationen, werden schnell als Verschwörungstheorien abgetan und darüber wird nicht weiter debattiert. Ob das klug ist oder ob wir damit Richtung Verderben laufen, darüber möchte ich heute mit jemandem sprechen, der sich bestens auskennt bei Verschwörungstheorien, weil er viel dazu recherchiert hat. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Hermann Plopper.
Ja, hallo Julia.
Hallo Hermann, schön, dass du da bist. Die Nuoviso-Gucker kennen dich natürlich. Mhm. Du bist Publizist, Sachbuchautor, Journalist und Politologe. Ja. Und du hast drei sehr erfolgreiche Bücher geschrieben, in denen du dich unter anderem mit Geheimdienstoperationen, Verschwörungen auf globaler Ebene im historischen Kontext beschäftigst. Mhm. Darum bist du jetzt Profi, finde ich, für dieses Thema und kannst mir Rede und Antwort stehen bei meiner ersten Frage. Was sind denn Verschwörungen, so im globalen Sinne oder im Sinne der wichtigeren Weltgeschichte? Gab es wirklich Verschwörungen und wer hat denn was davon, sich zu verschwören? Erstmal so ganz allgemein.
Ja, also im Lateinunterricht musste ich schon die Verschwörung des Catilina auf Lateinisch lesen. Also es ist eine ganz uralte Geschichte, conjuratio im Lateinischen. Das heißt tatsächlich nichts anderes als zusammenschwören. Leute schwören sozusagen im Geheimen, dass sie jetzt durch dick und dünn gehen und irgendein Ziel durchsetzen. In dem Falle ging es darum, dass der Catilina, so sagte Cicero, diese schöne Republik von Rom kaputt machen wollte, dass er da die Macht mit ein paar Leuten ergreifen wollte. Und da hat er dann eine Rede geschwungen im römischen Kapitol. Und das ist heute noch sozusagen Pflichtlektüre für Altsprachler. Und man sieht daran schon, es ist ein Thema, was schon sehr lange en vogue ist. Es ist ja so, dass Leute eben das Interesse haben, jetzt nicht so einfach, offen ihre Interessen durchzusetzen, nicht? Sondern einfach zu gucken, wir können das so jetzt nicht durchsetzen, weil die Machtverhältnisse so sind, dass wir es so nicht schaffen. Dann müssen wir irgendwie eine Taktik entwickeln, dann müssen wir irgendwie etwas machen, was die Öffentlichkeit so nicht wahrnimmt. Also, dass wir zum Beispiel zusammengehören, verschiedene Leute, verschiedene Verschwörer zusammengehören. Sieht dann so aus, als wenn die getrennt wären. Und dann schließen sich aber im Geheimen zusammen und machen dann eine gewisse Agenda. Das ist ganz normal, das ist in der Geschichte immer gewesen. Man kann sagen, in einer Diktatur ist es dann einfach so, da sprechen sich Leute ab, also Palastrevolte, mal wegen, ja, den König oder den Diktator, den bringen wir jetzt mal um und machen dann selber Macht. Das darf er natürlich nicht erfahren und seine Hufschranzen auch nicht, bis auf ein paar, die eingeweiht sind. Das ist also ganz normal. In einer Demokratie ist das ein bisschen komplexer, weil, ich sag mal, da ist man schon auf eine öffentliche Zustimmung für die eigene Agenda angewiesen. Also muss man sehen, wie man das jetzt macht, wenn die Leute zum Beispiel nicht einwilligen wollen in eine bestimmte Agenda, wie man sie dann dahin bringt. Das ist schon immer so gewesen, zum Beispiel USA, Erster Weltkrieg. Präsident Wilson sagte, ja, wollte wiedergewählt werden 1916. Ich verspreche euch, ich halte euch aus diesem Quagmire, aus diesem Elend in Europa raus, aus dem Krieg. Ich verspreche euch hoch und heilig, ich mache das nicht. So, und dann ist er wiedergewählt worden aufgrund dieses Mandates, um dann kurze Zeit später Deutschland den Krieg oder überhaupt den Achsenmächten den Krieg zu erklären. Und ja, dazu musste man dann ja auch die Stimmung ein bisschen umschwingen in den USA. Man hat dann also natürlich den U-Boot-Krieg genommen, der sowieso schon die ganze Zeit war, hat dann gesagt, ja gut, die Deutschen haben sich eben nicht an gewisse Regeln gehalten und deswegen müssen wir da jetzt eingreifen. Dahinter steckte aber ein viel tieferes oder sehr banales Problem, nämlich dass die Großbank JP Morgan Kredite an Frankreich und England schon gegeben hatte, ziemlich am Anfang des Ersten Weltkrieges. Und da sich der Krieg so lange hinzog, jetzt schon 2-3 Jahre, waren England und Frankreich pleite und waren kurz davor zu kapitulieren. Die Kredite wären verloren gegangen. Das wäre eine furchtbare Rückkopplung für die US-Wirtschaft selber gewesen. Von der Finanzwirtschaft hätte das übergegriffen auf die gesamte Wirtschaft in den USA. Man hat also ganz schnell ein Propagandaministerium entwickelt, ein öffentlich-privates, was dann ganz schnell daran arbeitete, aus den eben noch relativ neutral oder positiv konnotierten Deutschen Dämonen zu machen und den Kaiser Wilhelm zum Beast of Berlin zu machen. Das heißt, man musste ganz schnell die Stimmung in der Bevölkerung umdrehen, von 0 auf 100 auf eine Kriegsbegeisterung bringen. Das klappte zwar nicht perfekt, aber es reichte aus, um dann tatsächlich genug freiwillige Soldaten in den USA zu rekrutieren, die dann ihr Leben riskierten an der Front in Frankreich und dann tatsächlich diese faulen Kredite von JP Morgan wieder gerettet haben. Das heißt, es war ja der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass es darum ging, diese faulen Kredite zu retten. Es ging darum, sozusagen diese plötzlich bösen, dämonischen Deutschen. Man muss sich sogar vorstellen, es wurde noch erzählt, die Deutschen hätten sich mit den mit der jüdischen Welteroberungsagenda, wie das behauptet wurde, zusammengetan. Die Protokolle der Weisen von Zion waren damals in den USA, auch in den Eliten und in England, total en vogue. Also diese Geschichte, dass die Juden überall auf der Welt sich verschworen hätten, jetzt die Weltherrschaft zu erobern, mit verschiedenen Taktiken. Und nun wurde hier behauptet, die Deutschen hätten sich mit den Juden bei dieser Agenda der Protokolle der Weisen von Zion zusammengetan. Das heißt, man hat hier eine Verschwörungstheorie ganz offiziell genutzt, um eine Agenda, die in der Bevölkerung gar nicht beliebt war, durchzusetzen. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wie in einer Demokratie man das Ruder herumreißen kann. Es ist anspruchsvoller als eine Palastrevolte. Hm. Palastrevolte ist eine reine Gaunerschote, ne? Reine Pistolengeschichte. Aber das verlangt natürlich viel mehr Feingefühl, auch viel mehr ja, taktische und strategische Intelligenz, die Bevölkerung umzupolen. Und das war damals schon ein interdisziplinäres Projekt von The Inquiry, einem Projekt in den USA, wo sich Psychologen, Politologen, Geopolitiker und so weiter zusammengetan haben und ausgeheckt haben, ausdiskutiert haben, wie können wir unsere Agenda den Menschen draußen im Lande verkaufen. Das ist also ein klassisches Beispiel. Es gibt jede Menge. Und es ist überhaupt nichts Mirakulöses dabei, sondern selbstverständlich. Zum Beispiel diese Geschichte kann man sehr schön bei dem Soziologieprofessor Harold Laswell aus Chicago 1927 in seinem Buch Propaganda, Technique and the Great War nachlesen. Er sagt das ganz offen. Er sagt dann, ja, die Verlierer haben jetzt da hinterher geguckt in einer Faszination, wie jemand, der bei einem Pokerspiel ausgetrickst worden ist.
Und nun sagst du ja, dass dieses Ruder rumreißen, Stimmung machen gegen Deutschland, da war ja der US-Präsident Wilson quasi mit federführend. Mhm. Auf Wilson folgte aber Roosevelt. Und gegen ihn haben sich ja in Amerika auch Eliten verbündet, weil sie seine Politik nicht mittragen wollten. Eine demokratische Politik.
Ja.
Und wie ist denn das gegangen? Was waren das für Gruppen, die sich im Hintergrund und wie überhaupt zu diesen geheimen Eliten oder dieser Schattenregierung haben entwickeln können? Wer ist das denn? Mhm. Die Leute, die dort sich abgekoppelt haben vom Weißen Haus sozusagen.
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ich habe ja schon von The Inquiry berichtet, von diesem interdisziplinären Projekt. Es gab ja eine andere Gruppe, The Round Table, in England. Die hatten bereits in den 1890er Jahren sich zusammengetan, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um zu überlegen. Sie wussten, die englische Seeherrschaft ist jetzt gefährdet dadurch, dass es eben verbesserte Landfahrzeuge gibt, also Autos, Eisenbahnen und so weiter. Und dann haben sie überlegt, ja, wie können wir unter diesen Umständen, wo wir also jetzt sozusagen das expandierende Festland, wie können wir das unter Kontrolle bekommen? Das können wir also nicht mehr direkt beherrschen mit unseren Schiffen, da müssen wir irgendwie indirekt rangehen, indem wir auf ausländische Regierungen Einfluss ausüben. Dieser runde Tisch, das ist ja kein, kann man sich nicht vorstellen, als so eine Art Vatikan oder Zentralkomitee, wo so eine monolithische Meinung ist, sondern jeder darf an diesem Tisch sagen, was er will, muss aus seinem Herzen keine Mördergrube machen, kann einfach sagen, was er am besten meint an Taktik und so weiter. Und dann wird nachher geguckt, ja gut, das erscheint uns logisch, probieren wir das aus. Wenn man macht dann regelmäßig Qualitätskontrolle und erkennt dann, aha, funktioniert nicht so, da müssen wir noch anpassen, da müssen wir die Stellschrauben enger schnallen oder komplett diese Taktik abwählen und was anderes machen.
Ne? Ein Think Tank.
Ein Think Tank, eine Denkfabrik. Aber das eben sozusagen jetzt hierarchisch schon auf einer sehr hohen Stufe. Und diese Leute von Round Table in England waren eben natürlich ausgesuchte Schlaufüchse aus den Eliten des Königreiches. Und nach dem Ersten Weltkrieg hatte man gedacht, dass man eigentlich so eine Art Kombination aus runden Tisch der erlesenen Leute, der Chosen Few, macht, zusammen mit den Denkfabriken. Und man wollte das für England und USA gemeinsam machen, aber natürlich aus praktischen Gründen hat man das nicht durchführen können. Dann wurde in England diese Denkfabrik Chatham House entwickelt, die geopolitische Außenpolitik so bestimmt. Und in den USA 1921 Council on Foreign Relations. Das ist dann eine Kombination aus Denkfabrik und elitären, ja, informellen Kreisen. Man muss ganz klar sagen, das wird auch, sagt Walter Lippmann, schreibt darüber sehr interessant und sehr offen. Ja, es ist, die wichtigen Entscheidungen werden vielleicht auf dem Golfplatz getroffen. Ne? Und dieser informelle Charakter von diesen Leuten, die aus dem Bankenwesen kommen, aus der Politik, aber auch ein paar Turbo-Intellektuelle wie Walter Lippmann oder später Kissinger oder Brzezinski, mhm. Die bestimmen dann, ja, diskutieren das aus und sagen dann, das lassen wir jetzt sozusagen runterregnen auf die Menschen draußen im Lande. Also so war das in den USA. Dann war zunächst mal Präsident Harding, dann kam, weiß jetzt gar nicht mehr jedenfalls, dann kommt irgendwann Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt gehörte im Gegensatz zu den vorherigen Leuten nicht zu den Coolidge, hieß der Präsident, jetzt weiß ich es wieder, gehörte nicht zu diesem erlesenen Kreis. Und er war von vornherein auch sozusagen eine Hassfigur der Eliten. Relativ schnell, weil als er 1933 an die Macht kam, hat er dann erstmal die ganze Finanzwelt, die ja genau wie heute völlig aus dem Ruder lief, an die Kandare genommen und gesagt, so, jetzt machen wir erstmal hier wieder Ordnung und ein paar Gesetze, um diese Exzesse zu zähmen. Und dann gab es schon, bevor er inauguriert wurde, einen Attentatsversuch auf ihn. Das weiß auch keiner mehr heute. Den hat er nur durch Zufall überlebt. Und ein Jahr später haben diese Eliten versucht, einen Putsch zu machen gegen ihn. Und haben dann auch schon einen General ausgesucht, der dann sozusagen die Galionsfigur sein sollte für diese Putschistenregierung. Auch das, dieser General hat ihm das dann gesteckt. Und dann hat Roosevelt gesagt, aha, das hänge ich jetzt auch nicht an die große Glocke. Ich werde es immer dann rausholen, wenn die jetzt versuchen, mich in den nächsten Jahren irgendwie anzugreifen. Dann werde ich das groß rausbringen, sonst nicht. Aber so habe ich die auch immer irgendwie am Schlafittchen. Die sind erpressbar jetzt bei mir. Das ging viele Jahre gut. Er ist triumphal wiedergewählt worden, weil er tatsächlich als erster Präsident für die kleinen Leute gearbeitet hat und eine Umverteilung von oben nach unten vorgenommen hat. Und als er 1936 diesen Erdrutschsieg hatte, da fing die Gegenseite an, dann sich wieder was Neues auszudenken. Da hat man gesagt, okay, der Liberalismus ist eigentlich erledigt bei den Leuten, weil das ist ja zu dieser großen Wirtschaftsdepression 1929 gekommen. Wir müssen aber trotzdem den Liberalismus wieder einführen. Und das war die Geburtsstunde des Neoliberalismus. Man hat dann also so eine Weltausstellung gemacht, wo man diesen neuen Kapitalismus, diesen Konsumkapitalismus dann vorgeführt hat. Und zum anderen hat man in der Wissenschaft so eine Art von Vier-Stufen-Plan entwickelt, sondern über vier Generationen. Friedrich von Hayek hat in seinem Buch The Road to Serfdom, die Straße zur Knechtschaft, genau beschrieben, dass es vier Generationen brauchen wird, um sozusagen hier die Diskurshoheit in der Welt zu haben. Es hat genau vier Generationen gedauert. Mhm. Und jetzt haben wir die absolute Diskurshoheit der fälschlicherweise Neoliberalen genannten, also ich sage Marktradikalen, ist zum Beispiel auch etwas, was nie öffentlich diskutiert wurde. Bis vor ein paar Jahren wusste keiner etwas von dieser Denkfabrik Mont Pelerin Society, die 1947 eben in der Westschweiz gegründet wurde und wo alle diese neoliberalen Ökonomen ihr Hegemoniemodell entwickelt haben. Ne? Und das ist etwas, was die Öffentlichkeit erst 2014, glaube ich, durch diese Sendung Die Anstalt mitbekommen hat, wo in einem Diagramm gezeigt wurde, wer alles mit wem zusammenhängt und wer wem verpflichtet ist und wer wem seine Karriere verdankt. Das heißt, das ist alles nachweisbar, das kann man alles genau präzise nachvollziehen. Es ist nur so, dass die Ressourcen bei den Leuten, die darüber aufklären wollen, gering sind, sodass man tatsächlich, dass wenige Leute mit relativ großer Selbstausbeutung diese Organigramme und Soziogramme ständig erstellen müssen. Und es ändert sich ja auch so viel.
Und du hast nun gesagt, dass unter Roosevelt eine Umverteilung von oben nach unten passiert ist. Das war den Eliten gar nicht recht. Wie haben sich denn diese Eliten aus Banken und Wirtschaft und intellektuellen Kreisen eine Welt vorgestellt? Wie soll denn der Marktradikalismus oder wie Sie es nennen, Neoliberalismus aussehen?
Ja, darüber war man sich natürlich erstmal auch gar nicht so im Klaren. Es gab ja die deutschen Neoliberalen, die wirklichen Neoliberalen wie Röpke und Alexander Rüstow, die sagten, der Staat soll aktiv sein, es soll durchaus nach wie vor die Politik im Vordergrund stehen und nicht der Markt, aber wir wollen eben nicht, man muss sich vorstellen, das war die Zeit der Sowjetunion und des Warschauer Paktes, man stand in Konkurrenz mit einer Planwirtschaft. Eine Planwirtschaft wollen wir auf keinen Fall haben. Das war eigentlich so der einzige gemeinsame Nenner. Und dann hat sich das auseinanderdividiert. Dann kamen die amerikanisch-österreichischen aggressiven Marktradikalen wie Friedrich von Hayek, Milton Friedman und mittlerweile so viele Dialekte auch von Marktradikalismus, wo gesagt, die einen sagen, also Friedman hat noch gesagt, der Staat muss da bleiben, er muss gewisse Dinge nach wie vor regulieren. Er ist wichtig zum Beispiel, weil er ist ein Monetarist. Er sagt halt, Wirtschaftskrisen entstehen dadurch, wenn zu viel Geld in Umlauf kommt und so weiter. Ne? Und da ist der Hebel um irgendwie die Wirtschaft zu beeinflussen. Der Staat muss also bleiben. Andere sagen, Staat muss weg, Staat ist schlecht. Und also Anarchokapitalisten, und ich sage mal Stephen Bannon, also Trump, sein Berater, ist schon ein sehr extremer Anarchokapitalist in dem Sinne. Ein vielschichtiges, vielgestaltiges Gebilde, ein Prisma sozusagen. Das erfordert viel Differenzierungsvermögen und ist nicht so einfach. Es gibt ja diese Desinformation, ne? Das ist ja ganz gefährlich, dass immer wieder ausgestreut wird, ja, da gibt es so ein paar Leute, die stecken die Köpfe zusammen und die hacken da was aus und so. So einfach ist es ja nicht. Das ist ein ständiges Spiel, dass man etwas entwickelt, ausprobiert, strenge Qualitätskontrolle, und wenn man sieht, es greift nicht, dann macht man es wieder anders. Also es ist ein sehr flexibles Spiel eigentlich. Hat auch was mit Spieletheorie zu tun. Das heißt, die arbeiten eben sehr flexibel mit sehr komplexen Entscheidungsfindungsmechanismen. Ne? Also es ist keine, das ist Kinderkram, wenn man hier erzählt, da sind die Freimaurer und die Illuminaten und die erzählen, die durchdringen die Gesellschaft, und das ist zu einfach. Das ist sehr viel komplexer.
Okay, Anfang und Mitte des vergangenen Jahrhunderts haben sich in Amerika Stiftungen gegründet, mit Stiftungsgründern, die milliardenschwer geworden sind durch Erdöl zum Beispiel, und die bis in die Gegenwart die Politik mitgestalten. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass der soziale Druck der Straße immer ganz genau beobachtet wurde, wenn sich zum Beispiel Gewerkschaften gebildet haben und die sowas Blödes wollten wie Mindestlöhne oder so, dass man das genau beobachtet hat und diesen sozialen Druck erstickt hat durch Maßnahmen, die man selber vorweggenommen hat. Könntest du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Denn ich höre ja immer wieder, dass so viele soziale Errungenschaften aufgrund von Bürgerbewegungen entstanden sind. Das ist ja in Amerika nicht so der Fall gewesen im vergangenen Jahrhundert.
Naja, man hat, bevor die Bürger das selber gestalten, das lieber selber übernommen. Das heißt, es gab eben in den USA schon die National Civic Association eigentlich seit der Jahrhundertwende, also um 1900 herum, weil, ich sag mal, da war erstmal eine Leisure Class, wie es Thorsten Veblen genannt hat, ein Leute, die einfach ihren Reichtum genossen haben. Dann kamen aber neue Eliten, die waren meritokratisch, die meinten, dass sie auch ein bisschen was leisten müssen und dass sie auch selber gestalten müssen. Und in dieser Phase, also Rockefeller, das war zum Beispiel, oder Harriman oder Carnegie, das waren Leute, die dann Stiftungen gemacht haben, was natürlich auch ein Steuerersparnismodell ist. Und die haben dann Wissenschaftler beauftragt, zu gucken, welche Probleme werden in der Gesellschaft auf uns zukommen. Wenn jetzt womöglich die Einkommensungleichheit zu groß ist, könnte ja vielleicht Karl Marx doch recht haben und es könnte dann zur Revolution kommen. Wie können wir das verhindern? Die haben wirklich sehr intelligent dann gesagt, gut, wir müssen selber Bürgerrechtsorganisationen gründen, wir müssen selber Gewerkschaften gründen, wir müssen auch Parteien gründen, zum Beispiel die Progressive Party in den USA, die es mal kurzfristig gab, war so eine Schöpfung am grünen Tisch. Und ja, so ist zum Beispiel die CIO entstanden, die Gewerkschaft. Das war ganz ungeniert, wurde definiert, der Gewerkschaftsführer ist der erste Offizier des Chefs, des Firmenchefs, und war eigentlich mehr damit beschäftigt, also Samuel Gompers, damals lebenslanger Präsident von CIO, auch sehr, sehr monarchisch, hat dann eben dafür gesorgt, dass einfach ja, immer mal die Löhne einigermaßen gestimmt haben, dass er sich gegenüber den Arbeitern darstellen konnte als derjenige, der hier energisch für mehr Geld sorgt, der aber andererseits dafür sorgt, dass die Leute politisch, also absolut die Agenda der Eliten mittragen. Und by the way, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der DGB war ja zerschlagen worden, Der ADGB wurde von den Nazis zerschlagen und ging in der Deutschen Arbeitsfront auf. Nach dem Krieg wurde ja die Gewerkschaft wieder aufgemacht, also DGB, und zwar auf Veranlassung und voll durchgestylt vom CIA. Das ist also wissenschaftlich, auch in Doktorarbeiten und so weiter, ganz einwandfrei erwiesen und ist keine Spinnerei. Und entsprechend braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn die Gewerkschaften heute so fleißig die Durchimpfung der Belegschaft fordern. Das ist, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also das heißt, die haben dann auch eben dieses Steuerersparnismodell Stiftung entwickelt, haben dort alle Bereiche der Gesellschaft und alle Konfliktpotenziale ausgelotet und haben, das hat lange Zeit wunderbar funktioniert, die Konflikte im Vorfeld schon vorgedacht und schon gleich gesagt, wie sie dann jeweils das Gesetz des Handelns bestimmen. Das ist also ganz wichtig bei der Sache.
Und wie haben es diese Stiftungen geschafft, dass sie so ein unglaublich gutes Feedback in der Presse erreicht haben?
Ja, he who pays the money calls the tune. Derjenige, der den... He who pays the piper calls the tune. Derjenige, der den Musiker bezahlt, bestimmt auch, was gespielt wird. Also die Presse gehörte ja komplett in den USA den reichen Multis. Und die haben natürlich dann dafür gesorgt, dass die entsprechende Meinung auch vertreten wurde. Es gab eigentlich in den USA nicht wie in Deutschland so eine unabhängige bürgerbasisdemokratische Presse, ne? Also die Sozialdemokratie in Deutschland oder auch die Bildungsbürger oder die christliche Soziallehre hatten ihre eigenen Zeitungen. So etwas gab es in den USA einfach nicht.
Naja, mal gucken, ob es die noch in Deutschland gibt. Darüber sprechen wir auch gleich noch.
Ja.
Aber um jetzt auch mal grundsätzlich den Blick von Amerika nach Deutschland zu nehmen, da gibt es ja auch noch aus der jüngeren Geschichte ein historisches Beispiel, bei dem die historischen Tatsachen weit auseinandergehen mit dem, was in der Schule gelehrt wird oder was der Bürger auf der Straße denkt, nämlich über die Deutsche Wiedervereinigung.
Ja.
Wir denken ja im großen Teil, das war eine friedliche Revolution. Die Bürger haben dort eigenmächtig das Schwert in die Hand genommen und haben die Länder wieder vereinigt. Wie ist es denn wirklich gewesen?
Ja, also es war ja so, dass die Sowjetunion ja schon Anfang der 80er Jahre ziemlich in den Bankrott getrieben wurde, dadurch, dass die USA Saudi-Arabien versprochen haben, dass sie die Araber teilhaben lassen an dem AVEX-Aufklärungsprogramm. Die hatten damals große Angst vor den Iranern. Und die waren auf dem Vormarsch und dann haben sie gesagt, wir brauchen mal dringend irgendwie ein Aufklärungssystem. Und dann haben die Amerikaner eben ihr AVAX-Aufklärungssystem den Saudis zur Verfügung gestellt. Und im Gegenzug waren die dann bereit, den Ölpreis lange Zeit auf ein Dumpingniveau zu halten. Und da ja die Sowjetunion im Wesentlichen angewiesen war auf die Einkünfte im Öl, hat man damals schon die Sowjetunion eigentlich ziemlich in den Ruin getrieben, in den Bankrott. Und jetzt hat es viel zu lange gedauert, bis Gorbatschow mal endlich an den Drücker kam. Da waren ja noch zwei andere Leute vor ihm. Und Tschernjenko war ja schon ziemlich dement. Und erst 85, und da konnte er eigentlich nur noch so etwas machen wie eine Konkursverwaltung der Sowjetunion und des ganzen Reiches dazu. Man sagt ja immer, die Sowjetunion habe ihre Satellitenstaaten ausgebeutet. Das stimmt in dem Falle nicht. Die Sowjetunion hat tatsächlich die Staaten des Warschauer Paktes subventioniert und er stellte fest, wenn wir uns überhaupt noch, wenn wir den Kern noch retten wollen, dann müssen wir jetzt uns trennen von allem, was zu viel kostet. Also bieten wir jetzt mal Westdeutschland die DDR an. Und in der Tat, die USA haben auch Gorbatschow keine Kredite mehr geben wollen. Und Helmut Kohl hat natürlich die Gelegenheit gewittert, in die Geschichtsbücher zu kommen, indem er die Wiedervereinigung bewerkstelligt und hat dann tatsächlich ein Kreditpaket von 35 Milliarden D-Mark damals geschnürt für Gorbatschow. Und dafür bekam Kohl sozusagen die DDR. Und dann ging es darum, wie man das abwickelt. Es gab schon erste Übungen 1987, sozusagen diese Demokratiebewegung in der DDR wurde da schon gespielt. Und ja, als es dann soweit war, dann wurde natürlich gesagt, ah, die Mauer ist gefallen und unglaublich und ganz zufällig und so weiter. Und dann, ja, dann ging das ja alles recht schnell, das weiß ich auch noch. Dann hieß es relativ schnell schon, ja, ob diese schwache DDR sich noch halten kann gegenüber dieser reichen Bundesrepublik. Und die Übernahme war eigentlich längst in trockenen Tüchern und wurde dann abgewickelt. Man hat den Bürgern in der DDR eben noch einen Sommer der Anarchie gelassen. Aber die ganze Wiedervereinigung wurde dann ja schon vom Westen her inszeniert, weil die Mehrheit der DDR-Bürger wollte ja gar nicht die Wiedervereinigung, mhm, sondern wollte eine bessere DDR.
Ja.
Und auf jeden Fall irgendwie erstmal versuchen. Und dann kam noch dieses Schürer-Papier, Krenz, Egon Krenz, der neue Chef damals der DDR, hatte dann gesagt, wir müssen jetzt mal einen reinen Tisch machen. Wie viel Geld haben wir noch in der Tasche und wie viel Schulden haben wir? Und dann hat ein Herr Schürer aus dem Zentralkomitee diese Aufrechnung gemacht und hat gesagt, wir haben 35 Milliarden D-Mark Schulden. Das können wir nie zurückzahlen mit unserer Wirtschaftskraft. Das war natürlich auch alles gefälscht und wahrscheinlich auch über Schalk-Golodkowski, der ja dann ein unbehelligtes Restleben unter CSU-Gnaden in Bayern gehabt hat. Da wurde dann nachher aber zugegeben von der Deutschen Bank, 10 Jahre später, nicht von der Deutschen Bank, von der Bundesbank, 10 Jahre später, es waren eigentlich nur 10 Milliarden und die hätte man eigentlich schon aufbringen können. Die hätte man bezahlen können, ohne weiteres. Die DDR hatte bei Weitem nicht so viel Schulden wie viele andere Länder des Westens und die damit prima klargekommen sind. Das heißt, man hat hier ganz bewusst diese Situation, dieses Szenario erzeugt. Wir können nicht mehr, die DDR ist pleite, wir können nichts mehr machen. Wir müssen jetzt notgedrungen unterkriechen unter das Joch Westdeutschlands. Und das war alles aber ganz schön inszeniert.
Aber eine Inszenierung, die vollkommen am Bewusstsein der Bevölkerung vorbeigegangen ist und
bis auch
bis heute
Tag
keinen Einzug in die Schulbücher gehalten hat. Das sind ja alles aber Dinge, die für den Historiker zumindest bekannt sind. Warum findet das denn nicht in der 9. Klasse, ist das, glaube ich, Unterrichtsstoff in Geschichte an deutschen Schulen? Warum lernen das die Kinder nicht?
Ja, was heißt also nicht mal, das ist immer noch so ein bisschen Außenseiterwissen. Das hat der Otto Köhler, ein früherer Autor vom Spiegel, in einem Buch geschrieben. Und das hat ein italienischer Soziologe geschrieben, der Anschluss, Vladimiro Giacchè. Aber sonst so auf der großen Bühne natürlich die letzte Wirtschaftsministerin Christa Luft hatte das auch geschrieben. Aber wen hat das interessiert? Man hat über Jahrzehnte, kann man sagen, eine Stimmung geschaffen in Deutschland, teile und herrsche. Man hat ja hier Ossis gegen Wessis erfunden. Das war eine Erfindung. Ossis hießen ja vorher Ostfriesen in Westdeutschland. Die hat man also auch schon diskriminiert. Und dann hat man das einfach übertragen, das Muster dieser Lächerlichmachung und Erniedrigung auf die Ostdeutschen. Und das war natürlich eine Spaltung, die so ja gar nicht bestand. Und in der Zeit hat man dann, wie gesagt, noch behauptet, die DDR sei pleite und die ganzen Betriebe seien eigentlich nur reif für die Abrissbirne. Ne? In derselben Zeit hat man aber diese Betriebe, die noch funktionstüchtig waren, auch gezielt kaputt gemacht. Ein berühmtes Beispiel, Bischofswerda. Und das sind alles so Sachen, wo Bischofferode hieß das, glaube ich, mit der Salzproduktion. Die hatten eigentlich besseres Salz als im Westen und wurden aber trotzdem abgewickelt, um konkurrentenlos zu werden. Und das hat dann dazu geführt, dass dann letztlich ja so viel Porzellan zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen zerstört war, dass man auch nicht miteinander gesprochen hat. Das ist ein beliebtes Schema immer wieder. Dabei haben eben Finanzkreise mit viel raffinierten Tricks den Steuerzahlern aus West und Ost ungefähr 200 Milliarden D-Mark aus dem Kreuz geleiert. Und mit diesem Geld gestärkt haben diese Konjunkturritter dann sich gedacht, so, wenn das im Falle der Ex-DDR so wunderbar läuft, dann können wir uns jetzt ganz Deutschland einverleiben. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren verschärft registrieren.
Und das würde ja ohne Verschwörung überhaupt nicht funktionieren. In einer transparenten demokratischen Gesellschaft würde ja die Enteignung von Bürgern abgelehnt werden. Also ist der logische Schluss, dass es dort Geheimhaltung und Korruption und möglicherweise Erpressung gegeben haben muss.
Naja, ich meine, man hat ja die eigenständigen, gewachsenen politischen Strukturen wie demokratischer Aufbruch und so weiter sehr schnell an den Rand gedrückt und fertig gemacht. Das heißt, die Möglichkeit, dass sich die Ostdeutschen selber ungestört artikulieren konnten, hat man sehr schnell erdrückt und damit ja auch das Meinungsbild in Deutschland manipuliert. Mhm. Nicht? Und dann haben viele eben gesagt, gut, also ich resigniere, ne? ich gebe auf.
Wir haben es also hier in der Geschichte, das waren ja nur, ne, du hast jetzt den Ersten Weltkrieg angesprochen oder wir haben jetzt über die Wende gesprochen oder über die Einflussnahme von Stiftungen in Amerika. Das sind ja nur einige Beispiele, in denen Verschwörungen eine große Rolle gespielt haben in einer Weltgeschichte, die wo noch unzählige weitere zu finden sind. Trotzdem spricht man davon nicht von Verschwörungstheorien, denn das ist quasi antiquiert, das tangiert heute niemanden mehr. Heutzutage sprechen wir bei Verschwörungen aber nur noch von der Verschwörungstheorie und das ist diffamierend gemeint, denn spätestens seit dem Kennedy-Mord hat das Wort Verschwörungstheorie ja einen ganz besonderen Geschmack, nämlich es soll lächerlich machen.
Es gab vorher gar nicht den Terminus Verschwörungstheorie. Das war ja erst nach dem Kennedy-Mord in einem Warren-Report, der dann öffentliche Erzählung war, so viele Widersprecher waren, dass man gesagt hat, also dieses Gemurmel um diese ganzen Widersprüche, um die ganzen Beweise dafür, dass Kennedy aus verschiedenen Richtungen erschossen wurde und dass es diese Grassy Knoll-Geschichte gab, dass da auch Schmauchspuren waren auf einem anderen Hügel und so weiter, das wurde niedergeschlagen und dann hat der CIA dafür gesorgt, dass diese Diskussionen aufhören, indem man sagt, das sind alles Verschwörungstheorien. Es war Lee Harvey Oswald, basta, Punktum.
Mit der magischen Kugel.
Mit der magischen Kugel, ja. Genau. Der arme Kerl. Und damit fing es an. Und allein das Wort ist ja schon assoziiert ja ziemlich Lächerliches. Also so Kasper-Theater-mäßig ist das ja eigentlich, ne? Das verniedlicht natürlich auch all diese, sage ich mal, anders lautenden Narrative zu vielen Ereignissen wie 11. September 2001 oder gibt es so viele Ereignisse oder wie ist der Vietnamkrieg entstanden oder sonst was. Das soll natürlich mit einem Schlag sozusagen sagen, das ist Kindertheater. Sowas gibt's nicht, ist Blödsinn. Es gibt jetzt sogar, ja, es ist jetzt die Totschlagtheorie für alles. Da gibt es eine Pia Lamberti, die erzählt überall rum, dass die Naturmedizin, dass zwischen Leuten, die die Naturmedizin gut finden und Verschwörungstheorien eine wissenschaftlich signifikante Korrelation bestehen. Da hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe gekloppt. Mhm. Und da wird jetzt dauernd, die Frau wird jetzt dauernd überall in den Medien zitiert als Verschwörungstheorie-Expertin. Mhm. Und das ist natürlich sehr dubios, wenn jemand so meint, einen Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorie und natürlichen Heilungsmethoden herstellen zu wollen. Ne? Das ist
Naja, aber mir selber ist dieser Zusammenhang auch schon aufgefallen aus der Friedensbewegung. Beispielsweise in der Friedensbewegung trifft man viele Menschen, die sich sehr viel Wissen anlesen über die Weltgeschichte natürlich, auch über Geopolitik. Das sind ja alles Informationen, die man eigentlich nicht aus der Tagesschau gewinnt. Menschen, die Peter Schillatur von A bis Z durchgelesen haben, die auch einen Wissensdurst haben und gerne Zusammenhänge verstehen. Und das ist ja ein Phänomen, das sich häufig nicht nur auf das Geschichtsinteresse beschränkt oder auf die Friedensabsicht, sondern auch auf die eigene Gesundheit oder die Gesundheit der Kinder. Und dann ist der Schluss ganz schnell gezogen, dass man dann eben auch guckt, dass man nicht bei Big Pharma seine Kinder versorgt, sondern eben auch vielleicht mit ganzheitlichen medizinischen Methoden oder in der Naturheilkunde. Also für mich hat sich immer das Bild eröffnet, da sind Menschen, die tiefer suchen, die genau hinschauen und die sich mit platten Erklärungen nicht zufrieden geben. Darum denke ich, gibt es wirklich die Korrelation, zum Beispiel von Leuten, die geopolitische Bücher gerne lesen und Leuten, die gucken, dass sie für ihre Kinder eine naturheilkundliche Behandlung erstrebenswert finden. Also ich finde diesen Zusammenhang zumindest nicht irrelevant.
Ja, sicher.
Genau, aber nun gibt es ja eine Wahnsinnsgemengelage, was wir Verschwörungstheorien nennen. Wir haben ja, du hast jetzt gerade 9-11 angesprochen, die Attentate vom 11. September 2001. Und dann gibt es aber auch Sachen, es gibt Verschwörungstheorien, dass die Erde eine Scheibe ist und dass Spitzenpolitiker in Wahrheit Reptiloiden sind, also so eine Art Echsenmenschen. Alles wird aber in einen Topf gehauen, sowohl die Leute mit der flachen Erde, als auch die Leute, die 9-11 hinterfragen, als auch die Leute, die jetzt sich sehr kritisch gegenüber dem Weltwirtschaftsforum äußern. Und da hereingegriffen in diesen Topf von Verschwörungstheorien, was würdest du denn sagen? Ist aber wirklich etwas, was wir angucken müssen, wo.
Ja, wir müssen all diese Dinge angucken und bei all diesen Dingen werden auch immer wieder völlig lächerliche und wirklich unglaubwürdige Verschwörungstheorien entwickelt, um das Thema aus der Diskussion zu bringen. Wenn man zum Beispiel mal betrachtet, nach allem, was ich weiß über Forschung in den USA und was auch schon dokumentiert ist geschichtlich über Wettermanipulationen. Es ist ein Faktum. Seit über 150 Jahren wird das Wetter manipuliert. Wie weit, sehr unterschiedlich, je nach Verfahren und wie erfolgreich, aber es ist ein Faktum. Aber um diese Sache zu verdunkeln, werden nach meinem Eindruck unglaubwürdige Blödsinnsgeschichten in die Welt gebracht, dass also mal wegen Chemtrails, also dass Partikel ausgebracht werden. Silberjodid ist ein Faktum. Dann wird das so dargestellt bei manchen, als wenn das ja auch schon wieder eine Machenschaft von Juden, von Freimaurern sind, von Illuminaten, die hier die Weltherrschaft erobern wollen. Also sozusagen diese Partikel als Reflexionsfläche zum Beispiel für Harp. Das ist nicht auszuschließen. Gehört bestimmt zum Standardbedarf der Militärs, ne? Das ist gar keine Frage. Aber es wird so lächerlich dargestellt, dass es so märchenhaft ist. Und gerade diese märchenhaften Versionen werden gerne geglaubt und weil sie so märchenhaft und so einfach sind und man sich nicht anstrengen muss. Ne? Und das ist bei all diesen Geschichten so, du findest zu fast jedem Thema, wo es zwei verschiedene Narrative gibt, nämlich einmal das Herrschende und einmal sozusagen das von der Basis, gibt es dann immer wieder auch von den Herrschenden eingestreut irgendwelche lächerlichen, märchenhaften Narrative, Verschwörungstheorien, die wirklich lächerlich sind, um damit auch zu sagen, Verschwörungstheorien als solche sind lächerlich und krank.
Und das, was du gerade gesagt hast, könnte man jetzt auch schon wieder als Verschwörungstheorie abtun, oder? Also, dass es eine Absicht dahinter gibt, Verschwörungstheorien zu verbreiten, um die Leute, die sie verbreiten, als unseriös und lächerlich darzustellen.
Das Schwierige ist bei der ganzen, auch gerade jetzt, wo alles so im Online ist und im virtuellen Bereich, kannst du überhaupt nicht mehr so genau nachvollziehen. Die machen ja nicht ihren Stempel drauf. Wer, von wem kommt das jetzt? Ja. Und du kannst so schnell einen Avatar annehmen oder einen Alias und kannst hier völlige Verdunkelung machen. Du kannst Meinungen produzieren, indem du hier multiplizierte Stimmen machst mit Likes und so weiter. Insofern ist es schlechthin unmöglich, 100% nachzuweisen, meinetwegen jetzt die Unsinnsgeschichte kommt aus der Werkstatt jetzt. Mhm. Und die Unsinnsgeschichte kommt aus der Werkstatt. Du kannst das eigentlich, das ist fast unmöglich im Zeitalter der elektronischen Medien, nicht? Und wo du auch nicht mehr weißt beim Foto, ist das jetzt wirklich ein echter Mensch oder ist das schon irgendwie eine Produktion von einem Grafiker im Netz, ne?
Das stimmt. Und da fallen sicherlich viele auf solche manipulierten Dinge rein. Und es gibt bestimmt auch viele, die sich profilieren. Es ist ja jetzt eine offizielle Erklärung von Seiten von Psychologen, dass Menschen, die Verschwörungstheorien sich ausdenken oder verbreiten, sich daran profilieren, dass sie exklusiv oder Geheimwissen angehäuft haben. Ja. Das mag jetzt erstmal für den unbedarften Leser einleuchtend klingen, wenn man aber ein kleines bisschen genauer hinschaut. Beispielsweise die Leute, die in der Geopolitik viel unterwegs sind oder in der Friedensbewegung, die stellen sich ja auf Bühnen, auf Demonstrationen, die schreiben Bücher, wie in deinem Fall, oder Artikel, oder die machen Videos, um sie einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Und da frage ich mich also spätestens dann, wenn diese Verschwörungstheoretiker Demos anmelden und auf Bühnen stehen, ist es doch kein haltbares Argument zu sagen, die wollen ihr Geheimwissen irgendwie sich zusammenhalten, damit sie sich besser fühlen, weil sie ihr Geheimwissen haben. Das ist ja vollkommener Schwachsinn und trotzdem wird es gefressen. Aber da ist vermutlich der Hintergrund, es stand doch aber in der Süddeutschen und in der FAZ und im Spiegel. Und mein Professor für Methodik hat auch gesagt, ich darf nur seriösen Quellen trauen. Ne? Und Wissen ist Macht, aber woher bekomme ich mein Wissen?
Ja.
Und da haben wir heute Faktencheck und Tagesschau und wir haben
Volksverpetzer.
Die Volksverpetzer, genau. Wir haben Psiram und Wikipedia.
Wikipedia, ganz wichtiges
und
Instrument.
Wir haben YouTuber, Influencer wie MyLab, die das Bundesverdienstkreuz bekommen hat für ihre Informationsvideos über YouTube. An meiner Universität wird sie als seriöse Quelle auch gehandelt. Aber alle die Quellen, die ich gerade aufgezählt habe, würden dich als Verschwörungstheoretiker bezeichnen.
Ja, das tun sie.
Aber wie kommt man denn dann da raus? Was kann man denn tun, um die Menschen zu ermutigen, wenn da das Label Verschwörungstheorie draufsteht, dann guckt mal genauer nach. Da gibt es Interessen, die Inhalte zu verschleiern und zu verzerren. Mhm. Hast du eine Idee, wie man dazu ermutigen kann?
Das Problem ist ja, dass wir die ganze Zeit evidenzbasiert arbeiten. Wir müssen ja in den freien Medien, in den alternativen Medien, müssen wir ja eine ganz andere Gründlichkeit und Akkuratesse aufbieten als in den Mainstream-Medien, weil man schaut uns ja so auf die Finger und guckt, wo kann man uns juristisch oder sonst wie packen?
Das stimmt.
Und von daher sind wir ja dermaßen darauf angewiesen, wirklich jede Aussage gründlich zu belegen. Das heißt, wir haben einen ganz anderen Standard eigentlich als zum Beispiel die Mainstream-Medien oder auch die Mainstream-Wissenschaftler. Wir müssen nämlich doppelt so gut informiert sein und doppelt so gut auch belegen, was wir sagen, weil sonst sind wir gleich irgendwo beim Kadi. Und von daher, es ist nur so, dass eigentlich die Rationalität keinen großen Stellenwert hat. Also es ist einfach eine Stimmung da, es ist eine Stimmungsmache, Gerade bei den jungen Leuten auch, das ist schon Lifestyle, eine bestimmte Sache zu glauben. Wir sind wieder beim Glauben angekommen. Und das, was wir noch gelernt haben, in unserer Generation, in der Schule, du musst zwei Quellen miteinander vergleichen. Wenn der eine A sagt und der andere B, such dir selber die Mitte aus, was für dich gilt. Das ist schon lange out, seit 20 Jahren. Da braucht man sich nur die Medien anzugucken. Erstens mal gibt es ja überhaupt keine Informationssendungen mehr so richtig, die den Namen verdienen. Und ansonsten haben wir in dem sämtlichen Entertainment Steinzeitlogik. Das heißt, derjenige, der gewinnt, der zuerst das Gewehr zieht, und derjenige gewinnt, der dem anderen zuerst den Schädel eingeschlagen hat. Und es ist eine totale Emotionalisierung und Weckung auch von Instinkten. So sind die Leute aufgewachsen, ohne Wissenshierarchie. Wissenshierarchie heißt, zu wissen, dass die Zahnschmerzen von Prinz Charles nicht so wichtig sind wie ein Tsunami in Sri Lanka. Das ist ganz wichtig. Das gibt es schon lange nicht mehr. Die Leute, die jetzt aufgewachsen sind, die sind mit so einem Flickenteppich von unzusammenhängenden Events, Ereignissen, Knallern groß geworden. Und das kritische Denken ist ja schon lange nicht mehr anerzogen. Und spätestens seit Corona sind wir ja jetzt auf einem mittelalterlichen Niveau. Das heißt, man kann so viel argumentieren und so viele evidenzbasierte Aussagen vorführen, wie man möchte. Das wissen wir seit einem Jahr jetzt. Es geht an den Leuten vorbei, es prallt ab wie Regentropfen am Ostfriesenerz. Das ist einfach so, dass die Leute wollen glauben. Man dringt da nicht weiter vor. Dann heißt, lass mich in Ruhe, ich will davon nichts mehr wissen jetzt. Ne? Also das ist eine Mentalität, die kann man schon als vorwissenschaftlich oder Voraufklärung qualifizieren.
Aber das ist eigentlich ein gutes Bild, was du gerade vermittelt hast. Also wir haben einen Flickenteppich an Informationen, aus denen nur noch schwer herauszufiltern ist, zumindest für diese in dieser Hinsicht wenig oder nicht geschulte jüngere Generation. Wir haben einen Flickenteppich an Informationen, wo wir nicht mehr wissen, was ist jetzt wichtig, was ist nicht mehr wichtig. Und wir haben eine Stimmungsmache, eine Emotionalisierung von Informationen, indem wir zum Beispiel, wenn wir jetzt von Corona sprechen, Intensivbetten und Beatmungsgeräte zeigen. Ganz egal, was der Kontext der Nachricht gewesen ist, sobald es Corona heißt, sehen wir ein Krankenhausbett. Und das macht natürlich etwas
und
mit
Särge.
Oder Särge, natürlich. Und wenn dann die Unterhaltung auf Argumente kommt, wenn man versucht zu belegen, wir haben aber keine Pandemie nach den Kriterien, was eine Pandemie ausmacht, sondern, und dann legt man, wie du sagst, ne, evidenzbasiert die Informationen auf den Tisch, dann erlebe ich ganz häufig und du vermutlich auch trotzdem eine vollkommene Ablehnung des Gegenübers, der den Mainstream-Medien Glauben schenkt, fast eine Feindseligkeit, lass mich damit in Ruhe. Und das wäre interessant, das mal psychologisch aufzudrieseln. Was ist da der Hintergrund? Ist das Verdrängung aus Angst?
Ja.
Ich will nicht, dass du recht hast, sonst würde mein Weltbild zusammenstürzen. Oder ist das Bequemlichkeit? Ich will nicht, dass du recht hast, denn sonst müsste ich ja handeln als Bürger.
Ja, sonst wird es mir womöglich gehen, wie einem von diesen Leuten, die sich da im Laufe der Zeit wie Wolfgang Wodak oder Bhakti als hoch honorable Persönlichkeiten hingestellt haben und wurden in der kürzester Zeit zerfetzt und dargestellt, als wenn sie irgendwie die letzten Idioten wären. Und das ist eben dieser öffentliche Druck, auch dieser Shitstorm, den man heutzutage entwickeln kann, das macht natürlich auch Angst. Mhm. Und natürlich auch die diversen Gewaltträger, die auf der Straße sind, namentlich Antifa, die dann Leute zum Abschuss freigeben. Und das sind natürlich Mechanismen, die alle, sage ich mal, eine entspannte Diskussion schwierig machen. Und es ist ja immer auch so, das Odium als derjenige, der jetzt diese Sicherheitsmaßnahmen nicht ernst nimmt, nimmt man sozusagen nicht das Überlebensinteresse der Menschen ernst. Man ist hier sozusagen ein Gefährder. Nicht? Das ist das verunmöglicht rationale Diskussion.
Genau, man ist Leugner, Gefährder oder eben Verschwörungstheoretiker. Und mit solchen Leuten spricht man nicht. Da ist auch eine Entmenschlichung, das kennen wir auch alles aus der Geschichte. Wie soll es weitergehen, Herr Mann? Was können wir da tun? Ich stelle die Frage so häufig, was können wir denn tun, damit wir da rauskommen, damit wir unsere lieben Mitmenschen, denen wir ja sehr wohlgesonnen sind, damit wir die ermutigen können, schaut mal genauer hin.
Ja. Wir müssen dicke Bretter bohren.
Das wollte ich jetzt nicht hören.
Weil, ich sag mal, an diesem Schema wird sich noch relativ lange nichts ändern. Man sieht es ja daran, unsere geliebte Bundeskanzlerin Frau Merkel hat gerade eben einen ganz massiven handwerklichen Fehler gemacht. Sie wollte, wir haben jetzt Ostern, kurz vor Ostern 2021 wird diese Sendung gemacht. Da ist es so, dass Frau Merkel halt geplant hatte oder auch verordnet hatte, zu Ostern alle 5 Tage, einschließlich Gründonnerstag und der Samstag dazwischen, zwischen Freitag und wird jetzt total stillgelegt, Ruhetag gemacht. Und kaum hat sie das verkündet, liefen die Telefone bei der Industrie- und Handelskammer heiß und die Unternehmer, die Arbeitgeber fragten, um Gottes Willen, es gibt überhaupt keinen Terminus dafür, für den Begriff Ruhetag. Wie sollen wir das denn jetzt umsetzen? Das geht doch gar nicht. Es gibt überhaupt keine rechtlichen Regelungen, keine Verordnung, gar nichts, die wir damit in Einklang bringen können. Das heißt, Frau Merkel und ihre Mitspieler haben einfach hier etwas in die Runde geworfen, ohne sich zu überlegen, ob das handwerklich überhaupt umsetzbar ist. Juristisch, arbeitsrechtlich, sonst wie, das ist in der Praxis. Und dann musste sie nach 2 Tagen zurückrudern und es ist eigentlich ein so massiver Gesichtsverlust, dass man eigentlich wirklich, wie die Opposition fordert, die Vertrauensfrage stellen muss, weil das Vertrauen ist eigentlich zerstört. Dann wurde das von der Presse dargestellt als Größe. Sie hat zugegeben, dass sie einen Fehler gemacht hat. Das heißt, selbst aus diesem wirklich Leidensfaktor an 80 Millionen Menschen haben Angst. Was sollen wir tun? Und um Ostern oder wie sollen wir da umgehen da mit der Situation, wird mal eben weggetan als, ja, dann eben nicht, sorry. Und das ist dann menschliche Größe. Also das ist so absurd. Wir wissen noch nicht zu diesem Zeitpunkt, wie das jetzt langzeitig sich auswirkt. Ich denke, es sind viele von diesen Effekten, wo dann doch mal irgendwann auch ein vielleicht signifikant größerer Teil der Bevölkerung sagen wird, so die Weisheit mit Löffeln gefressen haben die aber auch nicht. Da muss man sich doch mal überlegen, was vielleicht sonst dran sein könnte. Meine Besorgnis ist nur, dass diese Enttäuschung, wenn die Leute mal merken, sie sind gelingt worden, die wird sich dann womöglich in sinnlosen Vandalismus austoben. Mhm. Und das ist meine große Besorgnis. Das heißt, unser Zeitfenster, in dem es uns gelingt, den Leuten noch klarzumachen, worum es wirklich geht, das wird immer enger. Und damit auch die Möglichkeit, noch rational diese Situation zu bewältigen. Und auf einen, sage ich mal, einvernehmlich für allen möglichst schmerzfreien Heilungsprozess umzuschwenken. Und da mache ich mir in der Tat große Sorgen, denn irgendwann ist das Zeitfenster zu Ende und das Ganze geht dann so aus, dass jeder auf jeden kloppt. Ne?
Okay. Möchtest du gerne noch ein Schlussstatement zu unserem Thema unseren Zuschauern sagen oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich das, was ich sagen möchte? Also wir müssen jetzt in die Handlung kommen.
Man sollte die Leute immer wieder ermutigen, im Sinne von Immanuel Kant, sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Das ist immer ein super Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist, Hermann. Euch, liebe Zuschauer, euch kann ich nur so auch als Einstiegsdroge, vielleicht für eure Freunde und Bekannte, das schon 2014 erschienene Buch von Hermann Plopper empfehlen. Viele Dinge, über die wir heute gesprochen haben, könnt ihr hier auch nachlesen. Liest sich wie ein Krimi, aber in echt. Und wie wichtig das ist, über die Hintergründe von Verschwörungen und Verschwörungstheorien oder dem, was man als solche bezeichnet, sich schlau zu machen. Ich hoffe, wir haben das ein bisschen nahe bringen können. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber es gibt Verschwörungstheorien, die sagen, dass die Menschheit mehr oder weniger wie Edelsklaven gehalten werden könnte. Es gibt dann kein Bargeld mehr, es gibt nur noch ein digitales Geld. Die Menschen werden durch ihre Smartphones und durch digitales Geld mehr oder weniger versklavt und kontrolliert und dauerüberwacht. Es gibt viele Dystopien und Zukunftsvisionen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Und die Befürchtungen sind real, dass unsere Politik, unsere Gesellschaft sich in so eine Zukunft hinbewegt, auch durch die wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen dieser Corona-Pandemie. Vielleicht ist das alles nur Verschwörungstheorie, aber wir sollten ganz genau hingucken, dass wir in der Zukunft unser Recht auf Selbstbestimmung, unsere Demokratien, unsere Freiheiten und unseren Frieden bewahren. Darum müssen wir genau hingucken. Bitte ermutigt auch ihr all eure Freunde, Bekannten, Arbeitskollegen, sich da genau anzuschauen, was hier gerade abläuft. Aber ich bin mir ganz sicher, das tut ihr sowieso schon. Und ihr seid uns wohlgesonnen. Guckt beim nächsten Mal wieder mit zu. Und ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal.